Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist, kann man das so sagen, seit 33 Jahren immer noch Philipp.
Ja, und mein Name ist immer noch Marcel. Heute die Folge Nummer 194 und wir kümmern uns um den perfekten Einstieg, ja. Also wie man den gegebenenfalls erkennen kann. Da werden wir heute im Hauptthema drauf eingehen. Diese Folge wird präsentiert von Evergreen, unserem Werbepartner und auch Trading 212. Genau. Lieber Philipp, du hast gerade gesagt, du wirst heute 33 am Tag der Aufnahme. Ja. Deswegen hier der tolle Luftballon und ich habe noch was vorbereitet, dass wir hier auch, ich sag mal, die gewisse heute Feierlaune auch zelebrieren können und dass dann auch andere sehen, dass wir heute hier auch deinen Geburtstag feiern. Ja. Und deswegen habe ich hier noch was.
Ach so? Ja. Ich dachte, wir schenken uns nichts. Nee. Nachdem du die Appy-Aktie nicht gekauft hast. Ach nee.
Du darfst dir auf jeden Fall schon mal eine Farbe wünschen.
Ich glaube, ich bin der Grüntyp.
Okay, denn wir tragen heute gemeinsam Partyhüte. Und ich habe dir eine Krawatte. Ich weiß, du magst Krawatten. Habe ich eine Krawatte mitgebracht. Das wäre super, wenn du die noch mit ummachst, weil das muss insgesamt dann auch stimmig aussehen, dass du heute hier Geburtstag hast.
Dann erzähl mir mal, ich versuche das hier irgendwie aufzumachen. Ach so, wie war deine Woche?
Und ich kann schon mal drüber parlieren, dass ich mich auf jeden Fall erstmal auf diesen Tag heute sehr gefreut habe, genau aus dem Grund. Genau, und außerdem hatte ich eigentlich viel Zeit zum Recherchieren und ansonsten viel gelesen, viel auch, ich sag mal, ein bisschen noch entspannt und habe heute auch ein paar Themen mitgebracht, wie zum Beispiel Unity Software, da gibt es was Neues, da wollte ich mal drauf eingehen. Außerdem auch was Neues von Visa. Wir haben weitere Übernahmen, die wir gefunden haben diese Woche. Außerdem auch ein Thema heute, eine Win-Win-Partnerschaft. Und bei mir gibt es auch nochmal einen Flop von eigentlich letzter Woche, aber da war die Aufnahme schon durch, deswegen habe ich es heute nochmal mitgebracht, dass man hier im Energiesektor ein bisschen Probleme hat. Natürlich im Hauptthema dann auf die Charttechnik, beziehungsweise auf das Thema, wie man den perfekten Einstieg findet. Das wurde sich gewünscht von der Community und deswegen sind wir heute auch schon direkt drauf eingegangen. Wie war deine Woche?
Meine Woche tatsächlich, ich sollte ja eigentlich eine Photovoltaikanlage bekommen. Da hat der Elektriker sich gedacht, nee, machen wir nicht. Also Frechheit, ne? Den geht es allen zu gut. Offenbar. Er hatte mir gesagt, dass er diese Woche kommt. Und was ist passiert? Er sagt einfach, sie sind dran, wenn sie dran sind. Ich melde mich, ich kann es nur noch nicht sagen. Ganze Woche Homeoffice-Urlaub genommen.
Ja.
Und bin jetzt aber da, ist eigentlich auch mal so ungewöhnlich für mich, eine ganze Woche einfach zu Hause zu sein. Aber ist auch mal schön. Und
Der Garten sieht gepflegt aus.
Garten ist gepflegt. Jetzt habe ich einen neuen Solateur gefunden, ein Startup. Ziemlich cool, ich bin gespannt. Also Marcel, alle Enphase-Aktionäre und Aktionärinnen können sich jetzt freuen. Wir kriegen Enphase-Technologie hier ins Haus und ich brauche jetzt irgendwie so ein bisschen die Aktie. Dazu gab es auch noch einen Chartcheck von dir. Sehr toll. Stimmt. Danke. Dow Jones Werte. Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Warte, ich muss den Hut auch wieder aufsetzen.
Ja, nicht euch alleine so
aussehen. Und ein Outperformer-Check. Und der kam auch sehr gut an. Auch hier Link in den Shownotes. Ich habe eine weitere Outperformer-Aktie schon heute mitgebracht. Ich möchte mit dir noch über Mobilität sprechen. Fischstäbchen. Magst du Fischstäbchen?
Ja.
Dann gibt es jetzt die nachhaltige Lösung. Okay. Wir sprechen über Öl und Gas. Es gibt ein neues Gasvorkommen und Ölvorkommen in Europa, welches jetzt erschlossen wird. Wir sprechen über Hakan Koç. Hast du ihn schon mal gehört?
Ja, sagt mir was. Ja.
Ah. Und dann sprechen wir natürlich über große Razzia bei einem Adler. Mal schauen, ob der jetzt noch fliegen kann. Dann werde ich dich ein bisschen interviewen zu Charttechnik. Wir haben zwei spannende Hörerfragen. Einmal zu Royalty Pharma und Kering. Also es lohnt sich. Bleibt auf jeden Fall dran. Und Geburtstagsgrüße nehme ich gerne entgegen in den Kommentaren auf YouTube, weil das pusht natürlich auch nochmal unseren, den Algorithmus. Und mit vereinter Kraft und Geburtstagsgrüßen geht's nach oben. Und jetzt frage ich dich natürlich, hast du Lust, mich in die virtuelle Realität mal mitzunehmen? Dann, wie ist dein erstes Thema?
Ja, genau. Also Unity Software war ja schon vor kurzem Thema, auch im Rahmen der Vorstellung von der Vision Pro von Apple, die ja bekannt gegeben haben, dass Unity Software der große Partner ist für das ganze Erstellen der Apps. Und nun gibt es hier noch eine spannende weitere Wendung. Nachdem die Aktie auch runtergesetzt wieder auf die Ausbruchslinie, hat sie dann Fahrt aufgenommen, weil die Wells Fargo oder Analysten von Wells Fargo die Aktie hochgestuft haben auf $48. Nicht unbedingt das Wichtigste grundsätzlich, wenn Analysten was sagen. Wir wissen alle, da geht man nicht allzu viel drauf. Dass es Märkte bewegt, können wir hier natürlich wieder sehen. Aber was für einen viel spannender war, ist natürlich die Begründung, die der Analyst da mitbringt. Und das ist für mich schon schlüssig und da gehe ich auch mit. Denn man hat durch die Übernahme von Iron Source auch noch mehr Synergien zu erwarten, als es erst gedacht war. Das ergeben so die ersten, ja, ich sag mal, Effekte, die sich so mit auch fundamental darstellen. Außerdem gibt es enorme Cross-Selling-Effekte, also hier auch, dass man breit verkaufen kann. Iron Source ermöglicht ja die Monetarisierung der Apps, ja, sodass man auch, ich sag mal, als App-Betreiber eine Monetarisierung reinbekommt, ohne dass es jetzt sehr anfängerhaft aussieht, beziehungsweise dass man das auch selber entwickeln muss. Und das wird natürlich beim Thema VR, AR eine richtig wichtige Rolle spielen. Und Unity Software hat jetzt auch einen KI-Marktplatz vorgestellt. Und damit ist ein weiteres Thema ja irgendwo auch für das Unternehmen greifbar. Und dieser Marktplatz ist so eine Art Zugang für Entwickler, für weitere KI-Lösungen, die man mit reinbringen kann bei der Entwicklung. Und das ist eben ein relativ guter Vorteil, um auch, ich sag mal, leichter und besser zu entwickeln auf der Plattform und so eben, ich sag mal, so eine Art besseren Baukasten zu bekommen, sodass es für die Entwickler schneller geht, leichter geht, effizienter geht, weil sie ja auch schließlich an Unity Software einen gewissen Betrag bezahlen. Und so hat man hier, wie ich finde, nochmal einen weiteren Hebel. Und das haben die Aktionäre ordentlich honoriert. Ich bin auch habe nochmal nachgekauft. Und also ich kann ja schon mal wegnehmen, bevor wir nächste Woche wieder den Depotrückblick haben.
Ja.
Und tatsächlich ist die Aktie dann an der Spitze 15% nach oben gegangen, am Tag darauf auch nochmal 2,5%. Also hier sieht man, dass offensichtlich die Fantasie auch langsam den Kurs noch weiter erweckt.
Du sagst es schon, finde ich, richtiges Stichwort Fantasie. Ja, also wenn wir uns die Bewertung der Aktie angucken, 16 Milliarden Market Cap bei Umsatz 2 Milliarden Dollar, das ist schon sportlich bewertet, aber sie sind Cashflow-positiv und sie verdienen Geld. Das ist schon mal ganz gut. Sie wollen ja auch beim Gewinn ihrer Aktie richtig, richtig zulegen. Es ist für mich so eine klassische Aktie. Ich kaufe sie aus der Überzeugung heraus, dass sie steigen wird. Genau, nämlich aus dem und dem Grund, so wie es, also, ja, weißt du, was die Fantasie einfach sagt?
Ja, beziehungsweise ist es sehr greifbar, dass man hier natürlich dann auch, ich sag mal, den gewissen Markt erobern wird. Ab 2024 wird man definitiv nochmal stärkere Anzüge sehen, einfach aufgrund dessen, dass die Vision Pro natürlich irgendwo in die Menge kommt. Und nicht in die Menge, aber erstmal in die Arbeitswelt. Und dann mit steigender Anzahl an Apps, die verfügbar sind, wird auch Unity natürlich davon profitieren. Klar, da ist dann Fantasie da. Dieses Jahr oder für 2023 Geschäftsjahr sind es, wie du sagst, 2,14 Milliarden Dollar, die anvisiert sind. Ich bin gespannt.
Es bleibt spannend, weil die Aktie in den letzten 3 Jahren, muss man auch tatsächlich sagen, wäre man eingestiegen, 645 Euro oder Dollar wären aus $1,000 geworden. Also sie hat vielleicht auch hier noch ein gewisses Aufholpotenzial.
Genau. Seit dem IPO hatten sie auch, wir hatten sie auch damals, glaube ich, zum IPO mit angesprochen.
Genau.
Dann hatten wir doch länger auch mal auf der Watchlist gehabt. Und tatsächlich war sie halt auch sehr teuer, ne? Gerade in der Zeit, als Tech so richtig florierte. Und das haben sie ja eigentlich gut gemacht, weil letztendlich haben sie dadurch natürlich sehr viel Geld eingenommen. Und das war ja nur besser.
Es könnte jetzt vielleicht ein schöner Einstieg sein, um tatsächlich hier den Markt vielleicht auch langfristig outzuperformen.
Kann durchaus sein.
Das ist sehr, sehr spannend. Der ADAC, bist du beim ADAC?
Ja.
Ja, hat eine Umfrage diese Woche gemacht oder hat eine Umfrage gemacht. Wurdest du auch abgefragt?
Nein.
Nein, es geht um die Mobilität. Und was kam heraus? Die Mobilitätswende, sie geht nur schleppend voran. Mehr Menschen nutzen laut der Umfrage Bahn, Bus und Rad, aber die Zahl, sie steigt zwar, aber doch nicht jetzt wirklich exponentiell. Und die Mobilitätswende scheint doch nicht so zu klappen, wie man das möchte. Konkret sagten 64% der Befragten, dass sie an mindestens 100 Tagen im Jahr Auto fahren. Und das waren gerade mal 2 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Befragung, die war im Jahr 2017. Beim öffentlichen Nahverkehr waren es 26%, 2 Prozentpunkte mehr. Also es scheint hier so einen Switch zu geben. Und die Bahn wurde von 10% der Befragten genannt, ein Zuwachs von 4 Prozentpunkten. Und der absolute Outperformer hier im Schneckentempo, gibt so ein Spiel, kennst du das noch von früher? Tempo, kleine Schnecke.
Ja, ja.
Ja, genau so komme ich mir hier so ein bisschen vor.
Ja.
Aktuell das Rad, 28% mit einem Plus von 6% oder 6 Punkten. Ich glaube tatsächlich, dass das Rad hier doch so ein bisschen auch die, also es wird so eine hybride Mobilität. Ich fahre persönlich auch sehr gern Fahrrad. Ich weiß nicht, hast du ein Fahrrad? Oh, hat jemand in deinem Haushalt ein Fahrrad? Und
fährt
viel
das
Fahrrad?
Schon. Das
gut,
schon.
Dann, ihr seid ja verheiratet, dann zählt das ja eh.
Genau, das nutze ich nicht, das Fahrrad. Also ich habe eins, das nennt sich Rosti, weil es genau das tut.
Rostirad.
Es rostet etwas und es quietscht und ich glaube, es ist auch zu schade zum Klauen. Also auch da kann man es wahrscheinlich auch unbeobachtet stehen lassen, weil es einfach keiner wegnehmen möchte oder wegschieben möchte.
Ja.
Insofern mache ich mir da keine Sorgen. Tatsächlich müsste ich bei Umfrage auch sagen, ich fahre halt eigentlich fast alles mit dem Auto. Aber warum nicht Hybrid, wenn man sagt, ich habe ein Fahrrad und hier kurze Wege, manchmal auch besser wegen Parken und Co. Macht total Sinn, ja, klar.
Aber bevor ich jetzt zu meiner Investment-Idee komme, muss ich sagen, ich fühle mich so bescheuert mit diesem Hut. Ich würde den gerne hier dem Bullen und dem Bären aufsetzen.
Na komm, dann machen wir das bei beiden. Ne? Also die es noch nicht gesehen haben, vielleicht mal YouTube mal reinschauen, also, können wir es vielleicht auch posten. Aber wir geben uns den Hut weiter. Ja.
So, und die Krawatte. Ja. Ah, na gut, die kann ich vielleicht noch ein bisschen anlassen. Ja.
Wir zelebrieren das heute.
Mach mal dem Bullen hier die Krawatte rum.
Dann kriegt der Bulle die Krawatte.
So, ich mag ja sehr gerne Outperformer. Und ich habe ja vor 2-3 Wochen vorgestellt, diese Outperformer-Checkliste. Ihr erinnert euch, Umsatz, Rohertrag, Free Cashflow zu Earnings, Gesamtkapitalrendite etc. pp. Und es gab ja auch den Fundamentalcheck diese Woche. Und ich glaube, ich habe ein neues Unternehmen gefunden, das aktuell den Markt outperformen könnte, wenn sich's wieder anzieht. Ich rede von der Shimano-Aktie. Und diese Bauteile von Shimano sind eigentlich in 7 von 10 Fahrrädern verbaut. Und das ist schon ein sehr, sehr hoher Marktanteil weltweit. Und sie haben alleine bei Bremsen und Schaltungen einen Marktanteil, man spekuliert so zwischen 70% und 80%. Das ist schon monopolartig. Und über alle Fahrradkomponenten hinweg, Marcel, 50%. Und das sagt eigentlich viel aus. Jetzt habe ich mir dann angeguckt, diese Aktie muss ja eigentlich fundamental alles wegschießen, was man wegschießen kann. Und jetzt schon mal ein kleiner Teaser. Die Rendite, ich mach's mal kurz auf hier, die Rendite tatsächlich in den letzten 5 Jahren gerade mal 21%. Das bedeutet, man hat es nicht geschafft, den Markt outzuperformen. Also eine Underperformance von 20%. Ich rede, wie gesagt, von Shimano. Aber sie wachsen im Schnitt, ja, mit 5% beim Umsatz. Beim Rohertrag, jetzt halte ich fest, ja, das zeigt einfach, dass sie eine Preissetzungsmacht haben. 16% im Schnitt pro Jahr. 16%. Das ist richtig brutal. Ja. Sie schaffen es natürlich jetzt nicht mehr, dass ihre Free Cashflows in größere Earnings konvertieren. Da machen sie, also sie schaffen, dass 50% der Gewinne zu Free Cashflows werden. Das ist auch ein enorm großer Wert. Eine Gesamtkapitalrendite haben sie von 27%. Das ist auch richtig brutal. Sie haben eine Net Debt zu Free Cashflow Verschuldung von 0,09. Also mit 0,09 vom Free Cashflow können sie sämtliche Schulden tilgen. Und sie haben eine Fremdkapitalquote von 11,51%.
Ja.
Und das sind eigentlich alle Voraussetzungen fundamental, die es hat, diesen Markt zu schlagen. Jetzt haben wir natürlich, ich werde es ja auch beim nächsten Fundamental oder ja, muss man noch so überlegen, wie ich das ganze Format nenne, Monopol-Check oder irgendwas mit reinnehmen, weil ich glaube, sie könnten langfristig tatsächlich den Markt schlagen. Nichtsdestotrotz haben sie in den letzten 10 Jahren, ich habe es ja offen bei TraderFox, eine Durchschnittsperformance von 6,85%. Und wir hatten im Vorgespräch drüber gesprochen, Ein Monopolist, der die Preise diktieren kann. Warum, glaubst du, hat es schwer oder schwer, den Markt zu schlagen?
Ja, also für mich ist ja immer die Frage, kann das Unternehmen, in das ich investiere, den Markt, den er aufgreift, weiter für sich beanspruchen? Also kann er Marktgewinne von vielleicht auch anderen einfach gewinnen? Dann hat er den einen Wachstumshebel.
Genau.
Der zweite Wachstumshebel ist der Markt selber, wie der eben wächst. Ja. Und ich glaube, bei der gewissen Sättigung, wie es jetzt bei Shimano der Fall ist, also wenn 80% angenommen sind 80 oder 70, 80, ist natürlich schon sehr dominant. Die Frage ist, wie viel Hebel steckt da noch im Marktanteilsgewinn? Und da würde mir tatsächlich so ein bisschen die Fantasie fehlen, aber man nimmt halt den Wachstumsmarkt an sich mit, also Fahrräder und all dem Zubehör,
genau, also das ist klar. Experten gehen davon aus, dass der Markt um 6-8% wächst und irgendwie scheint das auch so das Kurswachstum einfach darzustellen. Ich glaube, wir kommen ja später auch nochmal zur Charttechnik, wir haben ja gesehen, die Aktie ist bei Corona bis auf 322 hoch, also Dollar, das ist natürlich enorm. Aktuell, ich weiß nicht, was du charttechnisch sagst, könnte das hier so eine Seitwärtsphase, Bodenbildung sein?
Ja, das Unternehmen ist tatsächlich in der Seitwärtsphase, einer sogenannten Bodenbildung. Das ist auch nicht von Hand zu weisen, denn etwa bei 150 Dollar ist spätestens die Wendung da gewesen.
Ja.
Und das hat auch die Community schon mitbekommen, denn sehr oft kamen immer mal die Fragen, Mensch, Shimano, ihr habt das mal angesprochen, ist das jetzt ein Einstieg? Und natürlich muss man sagen, dieser Boden kann nach unten natürlich weiter durchbrechen, aber die Bewertung ist natürlich nicht sehr teuer, muss man sagen, nach dem Rücksetzer. Die Bodenbildung spricht auch für sich. Das heißt ja auch immer übersetzt, dass mehr einsteigen bei 150 Dollar, weil sie es eben sehr günstig finden, als eben noch verkaufen. Und ja, klar, bei 175 ist oftmals so der Verkaufstrend gewesen, wo dann die Leute wieder ihre Gewinne mitgenommen haben oder die kurzfristig Marktteilnehmer und die Hartgesotten dann so langsam Überhand nehmen an dieser Stelle von 150. Und mit diesem, ja, dann braucht es manchmal so eine Art,
So ein Impuls. Genau. Also vielleicht eine Übernahme, aber da sind die Japaner ja auch sehr, sehr dezent.
Kann auch einfach eine ganz normale Nachricht sein, wie noch mehr Fahrräder werden verkauft und so weiter und so fort. Oder einfach wirklich hervorragende Quartalszahlen.
Ich glaube tatsächlich, diese Aktie ist perfekt in dieser Phase auch für einen Sparplan. Also wenn man überzeugt ist von dem Thema, wie du schon sagst, die Impulse kommen, aber ich bin mir relativ sicher, also ich würde persönlich auch selber hier irgendwann einsteigen, glaube ich, dass diese Aktie outperformen kann. Dass man muss richtig einsteigen, das ist hier ganz wichtig, weil wie du schon sagst, der Fahrradmarkt wird jetzt nicht explosionsartig an Fahrt aufnehmen.
Genau.
Nichtsdestotrotz, ich könnte es mir vorstellen und wenn ich auch hier schaue nach dieser Graham-Kalkulation, also selbst wenn wir sagen, das geschätzte Wachstum, ja, jetzt nehmen wir mal an, wir nehmen diese 7% vom Markt oder 6-7%, dann kommen wir immer noch auf eine Unterbewertung von 29%.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so eine kleine Abgap ist, wo man, aber vielleicht kann man auch sagen, ich steige hier ein, wenn es 30% gewachsen ist, verkaufe ich auch wieder. Und also
genau. Vielleicht noch zum Charttechnischen, rein fundamental, also rein vom Chart her ist es so, 2015 bis 2020, also kurz vor Corona, ist die Aktie nur seitwärts gelaufen. Ja. Eben genau zwischen 125 Dollar und 175 Dollar, da immer so ein bisschen hin und her geschwankt. Und das ist natürlich eine lange Zeit. Und das sind 5 Jahre, wo man nichts gewonnen, nichts verloren hätte. Kann positiv sein, wenn man nichts verloren hat. Andererseits war es ein Bullenmarkt, also schade drum. Dann kam ja diese Corona-Geschichte, dann war so eine Art Outperformance einfach aufgrund dessen, weil viele plötzlich Fahrrad gefahren sind und das so eine Art Sonderkonjunktur war. Und jetzt kam eben die Aktie wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, also wieder genau in diesen Korridor zwischen 150 und 175. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Aber es ist ganz interessant, es scheint immer so 3 Jahre richtig gut zu laufen, dann 3 Jahre nicht, also 13%, 35%, 14%, fast 50%, 15%, 20%, dann 3 Jahre wieder eigentlich plus minus null. Dann 19, 16, 20, 45, 21, 13, jetzt die Bewertung abgebaut, 20, 22, 39% und im laufenden Jahr 42. Und ich glaube, ich würde die erste Spekulation der Woche tatsächlich machen, dass Shimano Ende des Jahres doch nochmal gute 10% zulegen kann.
Ja, ist durchaus denkbar. Ist nicht allzu weit hergeholt. Ich glaube, das ist sogar eine ganz realistische Geschichte. Und ja, ich glaube, den Punkt wirst du einheimsen. Ich würde dir auch natürlich gönnen.
Ah, dann machen wir 15%. Wird mindestens 15% zulegen.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall mutiger.
Ja.
Dann wäre es definitiv auch, seit jetzt zumindest, ein sehr guter Punkt. Ja, oder auch ein sehr, sehr guter Überperformance.
Ja, schreibt uns doch gerne auch mal natürlich in die Kommentare neben den Geburtstagsgrüßen. Was haltet ihr von Shimano? Ich mag ja japanische Unternehmen sehr, sehr gerne.
Genau, ja, Warren Buffett mittlerweile auch, ja.
Ist jetzt
auch kein, Geheimnis mehr.
Ich überlege mir halt, wie du schon sagst, wo könnte so ein bisschen noch die Fantasie sein mit einer großen Übernahme. Das darf man eigentlich von Japanern nicht so wirklich erwarten, dass die kommt.
Ja, du sagtest auch, ne? 99% Eigenkapital.
Über 90 knapp.
Über 90, ja.
Also schon knapp 89, 90. So,
okay, das ist ja schon ein ziemliches Statement, ja. Also hier sieht man
aber es könnte auch eine interessante Übernahme sein. Für einen Großen, der sagt, der will, aber das Unternehmen hat halt auch eine Market Cap von...
Nicht klein.
Warte, oh, hier ist gar kein Börsenwert. Shimano, schauen wir nochmal bei Seeking Alpha. Von 14 Milliarden. Also wenn jemand dort massivst in diesen Markt rein will...
Aber wer sollte das wollen?
Es muss ein Fahrradanbieter hier, so Cube oder wie die alle heißen.
Ob die 14 Milliarden, ich glaube nicht, dass die
groß sind. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieser Markt ist. Sie sind wahrscheinlich schon mit einer der größten.
Die sind wahrscheinlich im Fahrradmarkt, wenn es ein Unternehmen gibt, was im Fahrradmarkt.
Es macht halt auch für sie keinen Sinn, keinen Fahrradhersteller zu übernehmen, weil dann würden sie wahrscheinlich Aufträge der Konkurrenz verlieren.
Ja, und margentechnisch wahrscheinlich nicht besser dastehen. Also da fehlt mir auch die Fantasie, muss ich zugeben. Ja. Genau, wo mir nicht die Fantasie fehlt, ist Visa. Wir beide sind investiert.
Richtig.
Ich glaube auch nach wie vor absolut überzeugt. Und Visa hat erst gestern Abend, also sprich zum Mittwochabend, eine Übernahme angekündigt. Und zwar möchte man Pismo, also P-I-S-M-O, für 1 Milliarde US-Dollar in bar übernehmen. Das kann man sich natürlich locker leisten. Und dann habe ich mich mal kurz damit beschäftigt, was ist denn eigentlich Pismo? Und Pismo ist tätig in einigen Ländern in Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und auch in Europa, ist mir so eigentlich das noch nie über den Weg gelaufen, aber man hat schon vorher mal gemunkelt, ob Visa die vielleicht übernehmen möchte und jetzt ist es eben dann auch verlautbart worden und sie bieten eben, ich sag mal, relativ viele cloud-basierte Ansätze für Kernbanken und können da im Prinzip auch so Debitkarten, Prepaidkarten, Kreditkarten, Geschäftskarten und auch diese ganzen Fintech-Kunden bedienen, indem die eben die Technologie integrieren und sind also dementsprechend eine Zahlungs- und eine Bankplattform und dann eben auch nicht so, dass sie jetzt selber um Kunden buhlen, sondern wirklich dann als B2B-Spezialist sehr viel mitbringen. Und zum Beispiel die Unterstützung und Konnektivität für die neuen Zahlungskanäle wie Pix, das ist zum Beispiel, die brasilianische Zentralbank hat dort eine Sofortzahlungsplattform mit rausgebracht und die heißt Pix und da haben sie zum Beispiel mitgeholfen. Also sind da auch sehr, sehr in den Emerging Markets drin. Ich freue mich, diese Übernahme jetzt hier auch mit als Aktionär zu haben. Einfach schon deswegen, weil man damit natürlich auf einem Schlag schon wieder die Emerging Markets so ein bisschen mit abdeckt, ohne dass man jetzt in die Emerging Markets direkt investiert hat. Und vielleicht ein paar Zahlen, Fakten dazu zu Pismo. Also über ihre Plattform so an sich werden 208 Milliarden Transaktionen im Jahr gemacht. Man hat auch sehr, sehr große Transaktionszahlen von über 2,2 Milliarden und man hat auch schon 4,1 Millionen Konten integriert. Also auch das gute Zahlen, gute Wachstumsraten haben sie außerdem. Also ich glaube, Visa hat hier ein gutes, ja auch relativ frühzeitiges Investment getätigt, um dass Pismo nicht zu groß wird.
Ja, das Unternehmen ist halt auch, muss man einfach sagen, eine Macht. Ja, also du kannst ja gar nicht selber entscheiden, ob das Unternehmen, ich sage jetzt mal, ob das eine, ja, wie sagt man, ob das ganze Thema eine, ja, ob du eine Visa oder eine Mastercard kriegst da bei der Bank, wo du bist. Und sie haben natürlich hohe Margen, sie sind in einem Oligopol tätig. Also ich glaube, Mastercard und Visa bekämpfen sich auch gar nicht so groß, was margentechnisch zusteht. Und schauen wir uns die Graham-Formel an, tatsächlich auch hier könnte sich eine Unterbewertung andeuten. Und ich habe jetzt mal angenommen, also, dass sie das Earnings per Share schaffen von 8,59 $ und dass sie in Zukunft, jetzt will ich nicht sagen, mit 13% so weiter wachsen, so wie es bei Seeking Alpha, wir machen einen kleinen Discount rein, sagen wir 11% die Gewinne, da haben wir einen fairen Wert beim aktuellen Zinssatz von 5% von $287 laut Visa und das wäre wahrscheinlich schon sogar ein neues Allzeithoch. Vielleicht sind wir auf dem Weg dahin. Was sagst du, charttechnisch?
Absolut, genau das wird stattfinden. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
Könnte das dann auch so ein Peak sein, wo man dann wieder runterkommt?
Es ist
287?
Tatsächlich sind 250 ist das Allzeithoch.
Ja.
Und jetzt ist man ja mit 230 nicht allzu weit weg. Das Thema ist, dass die Konsolidierungsphase, wo ich sag mal die ganzen Tech-Aktien und so mit runtergekommen sind, ist hier eher stabil gelaufen. Es war ein ganz leichter Abwärtstrend. In der Spitze ging es mal ganz kurz runter auf $175, bevor dann die Aktie wieder nach oben ging. Dann mit dem Rücklauf der ganzen Kreditkartenanbieter, dass die Reiseaktivitäten wieder zugenommen haben, kam dann auch der Ausbruch aus diesem Abwärtstrend. Das gibt natürlich wieder absolut Rückenwind. Dann noch gute Quartalszahlen, die wir gesehen haben und ist trotz dieser ganzen Thematik mit Bankenpleite, Inflation und Co. ist das Unternehmen auf dem Weg auszubrechen über die $235 und dann tatsächlich das Allzeithoch wieder zu erklimmen. Halte ich für absolut realistisch und es ist, glaube ich, auch keine steile These, dass das noch dieses Jahr eintreten wird. Wäre meine These.
Willst du spekulieren?
Ja, okay.
Willst du spekulieren?
Ich nehme die Spekulation mit, ist ja eigentlich eine schöne
also,
Vorlage.
Also, Marcel, Visa
wird die $250 erreichen.
Ein neues Allzeithoch.
Ein neues Allzeithoch. Von mir aus gern
ZH
das.
In 2023 erreichen. Gut, jetzt. Marcel, du magst Fischstäbchen, hast du gesagt, ne?
Ja, mal mit.
Und es gibt ein deutsches Startup, das heißt, wir sind auch auf der Webseite jetzt gerade, Blue Bio, ja, oder Blue Seafood, B-L-U-U Seafood. Und das deutsche Startup hat jetzt die Zulassung beantragt, Fisch aus Zellkulturen ja, herstellen zu dürfen. Haben sie natürlich nicht in Deutschland gemacht, sondern in den USA. Und sie wollen damit das Problem der Überfischung tatsächlich lösen. Und Fisch aus Zellkulturen soll, wie gesagt, dieses globale Problem einfach lösen, weil mehr als 35%, und das wusste ich gar nicht, der kommerziell genutzten Artenbestände weltweit gelten als überfischt und 57% als maximal genutzt, sagt der WWF. In der Ostsee zum Beispiel wurden zuletzt die Fangquoten für Heringe und Dorsch aus Artenschutzgründen stark reduziert. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Dieses aus Zellkulturen, es gibt das ja jetzt auch schon, ein Kollege von mir hat ja in Holland auch schon einen Burger gegessen, aus dem 3D-Drucker, wo Fleisch aus Zellkulturen, der sagt, war mega. Und ich würde es tatsächlich auch essen.
Ja, definitiv.
Ich sage ganz ehrlich, ich esse das lieber aus einer Zellkultur, als aus irgendeinem so dreckigen Meer, was total verschmutzt ist. Wo die Fische das ganze Mikroplastik essen und so. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also schon natürlich aus dem Grund der Nachhaltigkeit, ne, auch der Überfischung. Und muss jeder für sich selber entscheiden am Ende des Tages. Ich sehe das auch so. Ich bin ja auch eh probierfreudig, wenn es solche Sachen sind. Und ich sag mal, damals, als wir Beyond Meat das erste Mal probieren konnten, das fand ich auch super
spannend, war
super lecker. Und das war schon nur Erbsenprotein. Aber wenn es jetzt eben tatsächlich auch, ich sag mal, inhaltlich nahezu das Gleiche ist wie im Original und es dann auch so schmeckt. Und ich meine, dann muss man einfach mal offen sein, das mal zu probieren. Und wenn es dann wirklich nicht schmeckt, kann man es ja immer noch weglassen. Aber ich habe bisher eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Insofern würde ich natürlich probieren.
Ich glaube, ich werde mal den schreiben, ob sie vielleicht mal in den Podcast kommen wollen.
Okay.
Wäre eigentlich mal ein cooles Interview, oder?
Du willst ja bloß Fischstäbchen haben.
Nee, ich bin gar so ein Fischstäbchen-Fan. Aber ich glaube, es ist wirklich ein zentrales und ich hoffe, sie werden richtig finanziert. Und aber sie scheint es ja, wenn sie die Zulassung haben. Also
schon gut, ja.
Mega coole Sache. Blue Seafood sieht auch richtig lecker aus, ja. Habe ich schon wieder Lust auf Sushi.
Da droppt der Zahn, Philipp.
Geburtstags-Sushi. 33.
Ja.
Sushi-Stückchen.
Kannst du heute noch gönnen.
Ich schreibe es mir auf, ich werde den mal schreiben.
Okay. Ich mache mal weiter mit ein paar Deals, die diese Woche auch noch stattgefunden haben. Und ich bin ja großer Fan von so Übernahmen, wo man auch mal sieht, okay, hier erweitert sich am Ende auch das Geschäftsfeld eines Unternehmens. Und United Health hat zum Beispiel zugeschlagen, zumindest die Tochter von United Health, Optum. Sie haben Amedisys übernommen.
Optum, ganz kurz, ist, glaube ich, die Sparte mit Software, richtig?
Genau, ja, genau. Also die technologische Geschichte bei United Health und also auch die Pflege, gerade im Pflegebereich und alles. Ne, das ist im Prinzip, dass alles unter Optum läuft. Und da haben sie sich eben erweitert. Und diese Übernahmegespräche gab es schon eher, wurde auch schon eher ein bisschen verkündet. Aber jetzt gab es auch eine Einigung. Das heißt, dass man jetzt insgesamt 3,3 Milliarden auf den Tisch legt, um das Unternehmen zu übernehmen. Sie sind selber börsennotiert und die Aktie ist natürlich dann seitdem auf diesen Übernahmepreis. Man hat, glaube ich, auch einen Ticken noch erhöht und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten jetzt nicht das größte Problem. Man müsste fast schon sagen, ein Schnäppchen, weil letztendlich United Health ist natürlich ein riesen Unternehmen, ein riesen Konglomerat mittlerweile im Krankenversicherungsbereich und da sind 3,3 Milliarden Übernahmepreise jetzt auch nicht unbedingt existenziell und am Ende ja doch wieder eine Erweiterung. Außerdem hat noch ein Dino zugeschlagen, Philipp, und zwar der IBM-Dino, der schlägt nach der Red Hat. Es gab ja die Red Hat-Übernahme vor ein paar Jahren und seitdem ja dann auch die Aufgliederung von IBM, die haben ja, ich sag mal, seit dem neuen CEO an der Macht ist, haben die ja dann doch mal
diesen
Verjüngungskurs. Ne? Ja. Genau, seitdem ist da wirklich richtig Musik drin. Klar, im Kurs noch nicht, aber zumindest in dem, was sie im Aufbau des Unternehmens vorangebracht haben. Und der IT-Dino übernimmt Aptio. APPTIO. Und das ist ein Softwareunternehmen, welches Online-Dienste anbietet, um so Budgetverwaltungen, Prognose, Analysen von einem IT-Bereich, also sprich, macht es Sinn, diese IT-Technologie in meinem Unternehmen einzusetzen oder macht es Sinn, die Cloud zu nutzen, obwohl ich noch eine Hybrid-Cloud habe, all das, zu, ob es jetzt kostentechnisch auch Sinn macht, das kann Aptio. Und laut Aptio selber haben sie eine recht große Kundenliste, und zwar aus der, also nahezu den Großteil der Fortune 100-Liste haben sie als Kunden, das heißt also sehr beliebte Produkte offenbar. IBM legt 4,6 Milliarden auf den Tisch. Ist nicht ganz ohne, weil Aptio liegt ja in der Hand von, oder lag in der Hand von Vista Equity Partners. Das ist ja ein Private Equity Investor, den wir auch immer mal gelesen haben. Gerade bei technologischen Firmen haben sie oftmals zugeschlagen. Und 2018 hat man Aptio gekauft für 2 Milliarden. Heute, 2023, nehmen sie 4,6 zurück. Also doch ein sehr, sehr lohnenswertes Investment für Vista Equity Partner. Und ja, wie schon erwähnt, die Verjüngungskur wird eben fortgeführt und Aptio wird eben seinen Platz bei IBM Software finden, was jetzt die klassische IBM-Aktie ist, denn das alte Geschäft mit Rechnern verkaufen und so weiter ist sehr, sehr verlustreich und das, was auch die Bücher sehr stark belastet hat, das ist ja schon bereits an die Börse gebracht unter dem Namen Kyndryl, ja, also KYNDRYL. Braucht ihr nicht nachschauen, ist keine sehr erwähnenswerte Aktie, weil Verluste ohne Ende, also ich weiß nicht, ob das irgendwann mal gegen die Wand läuft, dieses Unternehmen, aber zumindest hat man das Wichtigste aus IBM rausgeholt und das ist zumindest unter dem IBM-Kürzel nach wie vor zu finden.
Ich möchte trotzdem nochmal kurz hinweisen, diese Aktie hat gerade eine Dividendenrendite von 5%. Ja. Bitte nicht wegen der Dividendenrendite kaufen. Ja, die Ausschüttungsquote, schauen wir uns das mal kurz an. Liegt aktuell bei 72,69%. Die Dividende wird im Schnitt in den letzten 5 Jahren mit einem Zinseszins um 2,66% erhöht. Die Marktkapitalisierung 120 Milliarden Dollar. Man hat aber davon auch die Hälfte an Fremdkapital. Ja, also man hat Schulden von 61 Milliarden Dollar. Man hat 17 Milliarden Dollar Cash. Man hat die Margen auch eigentlich nicht so hoch für Tech-Bereich, muss man einfach sagen. Ja, eine Bruttomarge 52%, eine EBIT-Marge von 13%, eine Netto-Marge von 3%. Das gefällt mir gar nicht. Und auch, wenn man ja sagt, man hat so ein bisschen das PS-Monster auf der Straße, also jetzt wieder in IBM, die Umsätze, Analysten gehen davon aus, Marcel, gerade mal um 2-3,5% sollen sie wachsen in den nächsten Jahren. Und die Gewinne auch so zwischen 3-5%. Also für mich persönlich, ich glaube nicht, dass IBM den Markt relativ schnell schlagen wird. Ich glaube, hier ist auch wieder ein Riesenblei, die Verschuldung. Wir haben die geringe Marge, die hohe Ausschüttungsquote. Man wird natürlich wie immer versuchen, so lange wie möglich an dieser ganzen Thematik Dividende, Dividendensteigerung, ja, man wird daran festhalten. Und wenn es nur 1%, ein Cent ist, den man die Dividende erhöht. Also ich glaube, wenn man hier langfristig dabei sein möchte, braucht man einen sehr, sehr langen Atem. Und da muss man einfach, ja, ich würde sie nicht wegen der Dividende kaufen.
Genau, also das Dividendenrendite ist nie ein Grund für ein Investment in meinen Augen. Immerhin, die Aktie hat keinen Abwärtstrend mehr. Sie ist in einem sehr, sehr ausgedehnten Seitwärtstrend, der auch, ich sag mal, bei 120 bis 150 hin und her läuft. Das heißt, man könnte man immer mal so die Chance zwischen 115, 120 mal einsteigen, 140 wieder verkaufen. Also für Trader vielleicht ganz angenehm und kalkulierbar. Für den langfristigen Atem braucht man eben genau den. Also es ist auch wirklich mit viel Geduld, wenn man auch Opportunitätszinsen, die da vielleicht weglaufen oder Rendite, die da wegläuft. Wäre ich jetzt auch nicht so bullig, bin ich bei dir. Bin aber auch der Meinung, dass das Unternehmen den Umbau noch nicht komplett abgeschlossen hat. Also sprich, das dauert natürlich über Jahre. Jetzt haben wir das erste Jahr gehabt, wo tatsächlich diese Ausgliederung von Kyndryl auch stattgefunden hat. Es wird auch nicht die letzte Übernahme gewesen sein. Ich meine, am Ende werden sie sich noch mit weiteren technologischen Fortschritten bedienen müssen. Und da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Übernahme, die wir hier verkünden dürfen seitens IBM. Und ich glaube, dass das noch eine relative Zeit dauern wird. Vielleicht wird man sich auch einmal mit so einem richtig fetten Deal so richtig übernehmen. Kann auch sein, dass man sagt, so, boah, jetzt komm, das probieren wir es. Nehmen wir jetzt hier irgend so ein, ja, was eben keine kleine Tech-Butze mehr
gleich
ist.
Gleich und gleich gesellt sich gern.
Wäre mal spannend.
Auch ganz wichtiger Punkt, finde ich tatsächlich auch, ist diese, man zahlt eigentlich faktisch, die letzten Jahre hat man keine Steuern wirklich bezahlt. Mal 0,8%, dann nichts, mal 2,6% laut Seeking Alpha. Ich würde aufpassen, ja, wenn hier jetzt auf einmal wieder die normale Steuerquote von 20% etc. greift aus den USA, dann gehen nochmal 20% der Gewinne einfach weg. Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, kein Investment. Ich hatte die Woche zwei Interviews mit einem Werbepartner. Wie kann das sein? Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Nehme ich mit Evergreen. Und sie sind ja der heutige Werbepartner von uns. Und man kann ja da auch über die ganzen Pockets, wir nutzen es so ein bisschen als Tagesgeldersatz für die MVI, aber auch privat. Und jetzt haben sie einen Green Sustainable Bond Fonds. Den starten wir, ihr seht es hier, mit 100 Euro im Sparplan. Und das Interview dazu kommt nächste Woche. Und es ist ein nachhaltiger Bond, also Anleihenfonds. Und wir haben mal so über dieses ganze Thema Anleihen gesprochen. Und das ist tatsächlich, und ich muss sagen, sie haben mich überzeugt. Und du weißt, wir bewerben nur etwas, was wir selber nutzen und überzeugen.
Ja.
Warum, denkst du, macht es Sinn, kleiner Teaser, in Anleihenfonds zu investieren und nicht selber Anleihen zu kaufen?
Na, vielleicht wegen einer gewissen Streuung, die damit drin ist.
Ganz genau. Also die Streuung und die richtig interessanten Anleihen, ja, die verkaufen die großen unter sich. Das ist tatsächlich so. Also meistens kriegst du die attraktiven Deals ab 100.000 Euro aufwärts. Wenn du jetzt eine Anleihe ab 100.000 Euro aufwärts kaufen möchtest, why not? Dann ist es natürlich, man will ja auch nicht, also Anleihen, muss man auch sagen, sind ja Schuldverschreibungen mit einem festen Zins. Sie sind ja auch sehr illiquide. Weil die meisten haben einfach, die Banken etc. haben Anleihen in ihren Büchern und die geben die nicht mehr her. Und auch wenn du jetzt eine Anleihe kaufen wollen würdest an der Börse, was du ja kannst, dann ist es relativ schwierig, einen guten Preis dafür zu kriegen, keinen guten Spread. Und deswegen ist es tatsächlich hier sinniger, das über einen aktiv gemanagten, finde ich persönlich, einen Anleihenfonds zu machen. Der Even, der Gründer und CEO von Evergreen, hat auch zu mir gesagt, das, was wir machen, also nicht despektierlich gemeint, Aktien kaufen ist so ein bisschen wie Rollerfahren. Und Anleihen kaufen ist Raketenwissenschaft. Weil du musst dir ganz genau sicher sein, was legst du dir hier ins Depot wegen der Restlaufzeit. Es ist relativ schwierig, tatsächlich auch hier ja die wieder loszuwerden. Aber er sagt, weißt du, womit er sagt tatsächlich, wenn man sich damit auskennt, kann man mehr Geld als mit Aktien verdienen.
Okay.
Und weißt du, wann er das meiste Geld mit Anleihen verdient hat? In der Finanzkrise. 2008, 2009, weil da hatte jeder Angst, da waren die Zinsen der Anleihen teilweise über dem aktuellen Preis. Das heißt, du hast mit der ersten Zinszahlung schon dein Investment bekommen, mit der zweiten hast du dein Investment schon verdoppelt.
Wow.
Okay. Und als sich dann alles wieder erholt hat, haben die tatsächlich dann auch die Anleihen wieder aufgelöst, relativ schnell. Und dann war es so, dass du innerhalb von 3 Jahren eigentlich 3-mal verdoppeln konntest.
Okay, ja. Und nicht ganz schlecht, ne, wenn man da Ahnung hat. Und ist natürlich, du hast ja schon der Zugang dahin, ist natürlich relativ schwierig für uns.
Das sehen wir auch natürlich. Wir reden ja auch manchmal über Market Access. Und man, finde ich, sieht auch richtig die FOMO. Hast du dir mal den Chart von Market Access angeschaut?
Ja, absolut, ja.
Die Aktie ist ja, also ganz klar wichtig, wenn ihr euch bei Evergreen anmeldet, nutzt unseren Code VALUE10E, dann gibt es nochmal Startguthaben. Und das Ganze gibt es, Marcel, mit 0,59% Gebühr.
Ja.
Und das finde ich total absolut in Ordnung. Für Raketenwissenschaft. Market Access, ja, sie sind ja so die größte digitale Plattform. Und wir haben ja immer gesagt, die könnten anspringen, wenn der Anleihenmarkt anspringt. Der Anleihenmarkt ist angesprungen, wissen wir beide ja auch.
Mhm.
Und wir haben so diesen Ansprung verpasst, weil es ging dann auf einmal hoch von 200, ich sage jetzt mal im Oktober letzten Jahres, 220, ging es hoch auf fast $400.
Ja.
Unfassbar.
Das ist absolut richtig. Und tatsächlich hat mir ja diesen Ausbruch auch begleitet.
Ja.
Ich bin mir sicher, ich glaube, es war auch mal eine Investmentidee, einfach aufgrund dessen, weil der Ausbruch aus diesem Abwärtstrend kam. Aber weißt du, was da nicht stattgefunden hat? Das ist schon wichtig immer in den im charttechnischen Bereich, das kann man schon vorwegnehmen. Wenn ein Ausbruch stattfindet, muss ein Rücksetzer oder sollte sicherheitshalber ein Rücksetzer, und das ist sehr oft zu beachten oder zu beobachten, auf die Ausbruchslinie stattfinden. Die ist noch nicht stattgefunden. Deswegen am Hoch bei 400 und jetzt, wo steht sie jetzt, Philipp? Bei 200, fast $50.
Unfassbar.
Also nichtsdestotrotz
gehen Analysten davon aus, dass das Gewinnwachstum und das Umsatzwachstum sich wieder ein bisschen beschleunigen wird bei Market Access. Aber man muss auch hier wieder sagen, die Bewertung ist trotzdem hoch, ja. KGV 35. Warum ist die eigentlich so hoch? Wir haben ja damals uns mit dem ganzen Thema beschäftigt und gelernt, das meiste, und das sagt auch der Even, ist tatsächlich, du schreibst an jemanden, der Anleihen hat, und da werden Listen rumgeschickt täglich, wer welche Anleihen in seinem Portfolio hat. Und also diese Digitalisierung ist da einfach noch nicht groß und sie sind so eigentlich der einzige Monopolist in dem ganzen Bereich mit einer Bruttomarge von 92%, einer EBIT-Marge von 45% und einer Nettomarge von 35%. Das ist brutal.
Ja, absolut.
Das ist irgendwie auch immer klar, dass diese Aktie, die ist einfach gefangen, so, also sie ist ein ein Gefangener sich selber. Ich glaube, hier tatsächlich könnte der Aktie richtig viel Tamtam und Musik eingeflößt werden, wenn es einen ernstzunehmenden Wettbewerber geben würde. Aber ich glaube hier irgendwie, die Aktie hat in 5 Jahren 27% gemacht. Das ist nichts, aber ich glaube, sie haben eigentlich alles, was es braucht, um ein Outperformer zu sein.
Also sie waren lange Zeit auch ein Outperformer, muss man auch sagen. Ja. Also in den Hochs bei 600 oder auch bei 500 Dollar waren sie ja top. Und da hätte man diese Statistik natürlich deutlich im Markt schlagen gewesen. Jetzt ist halt die Frage, wird die 250-Dollar-Marke halten? Die ist ja nun, weiß Gott, nicht mehr weit weg. Oder geht es halt tatsächlich nochmal auf die 225? Und dann hat man ja natürlich die zwei Unterstützung. Einmal das letzte Tief, was im Oktober letzten Jahres stattgefunden hat. Beziehungsweise ja auch der Trend, die Trendlinie, die von oben angespielt werden könnte. Wenn das natürlich im doppelten Fall kommt, ist die Chance natürlich auch wieder groß, dass sie bei 225 wieder wendet.
Ich glaube aber, wir haben auch am 21. Juni gab es dann die Info. Nee, nicht am 21. Juni, wir sind jetzt hier bei Seeking Alpha. Am 5. Juni, dass der Anleihenhandel schon wieder um 18,5% zurückgegangen ist. Und warum ist das so? Also es kommen dann meistens, wenn die Zinsen angehoben werden und Unternehmen, starke Unternehmen müssen sich neu verschulden, gibt es natürlich höhere Renditen, die bezahlt werden für eine Anleihe, also für die Verschuldung. Dann kaufen wahrscheinlich ganz viele auch, wenn es attraktiv ist, und wenn es nicht attraktiv ist, dann sagt man sich so, macht was ihr wollt, aber ich nehme die Anleihe nicht, ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr volatiler Markt. Ich glaube tatsächlich trotzdem, wenn man zu einem interessanten Zeitpunkt einsteigt bei Market Access, kann man langfristig sehr, sehr viel Freude haben.
Ja.
Und ich nehme sie auch mal mit in diesem fundamentalen Bereich fürs nächste, ja, für das nächste Video. Ich nehme sie mal mit, Market Access, um einfach mal zu gucken, fundamental, wo könnte hier, zu welchem Zeitpunkt es auch zu einer Outperformance kommen. Ich finde die Aktie eigentlich grundsätzlich sehr, sehr spannend. Leider doch fällt sie, wenn sie runterkommt, auf ein Niveau, was trotzdem noch teuer ist.
Mit dem, ja. Das liegt an der Monopolstellung. Ne? Ja. Also das ist tatsächlich so, wenn man der Einzige ist, dann hat man natürlich hier auch einen gewissen einen Satz, den man halt einfach mit drauf bezahlt als Anleger. Und das ist dann halt hier auch der Fall.
Naja, alle Infos, aber auch zu Evergreen, gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt, Marcel, ich war total überrascht tatsächlich zu lesen, dass Norwegen 19 neue Projekte im Öl- und Gasbereich fördert und jetzt auch freigegeben hat im Wert von 17 Milliarden Euro. Und die Projekte sind auch ein wichtiger Bestandteil zu Europas Energiesicherheit. Und da gehe ich natürlich auch völlig mit, verstehe ich auch. Und das sagte der Erdöl- und Energieminister Terje Aasland am Mittwoch. Und Norwegen ist der einzige Nettoexporteur von Öl und Gas in Europa. Und die ersten Bohrungen für diese Felder sind für das dritte Quartal 2026 geplant. Die Gas- und Kondensatproduktion werden für 2028 erwartet. Die geschätzte förderbare Bruttoreserve dafür liegt dann bei insgesamt etwa 45 Millionen Barrel. Und wenn man jetzt sagt, boah, ich will unbedingt dieses Ölfeld in meinem Depot haben, kann man das ganz einfach machen mit drei Aktien, weil diese drei Aktien teilen sich das Ölfeld oder die Unternehmen. Ich persönlich würde keines davon kaufen, aber OMV aus Österreich hält 30%, Equinor Energie aus Norwegen hält 40% und DNO ASA, Pennystock, Achtung, hält 30%. Nichtsdestotrotz würde ich keines dieser drei Unternehmen kaufen. Da würde ich doch lieber mir Photovoltaik aufs Dach holen und Enphase Energy kaufen. Wie siehst du es? Ist das jetzt für dich der Game Changer und ein Grund, gleich OMV und Equinor zum Beispiel in einem Basket zu kaufen? Und das würde ich sagen, schauen wir uns das auch mal kurz an bei unserem Werbepartner Trading 212. Wie wäre es für dich? Ein Basket aus Ölwerten? Schenke ich dir vielleicht zum Geburtstag.
Ja, super, danke. bin ich tatsächlich nicht so der größte Freund, aber wer sagt, ich kann mich nicht entscheiden bei den ganzen Ölförderern und Co., also von Shell bis hin zu Total Energies und so weiter und so fort. Kann man das natürlich in einem Basket sehr, sehr gut machen bei unserem Werbepartner Trading 212. Und ich finde es ja klasse, dass man diesen, einfach seinen eigenen Fonds, seinen kleinen eigenen ETF am Ende doch erstellen kann, egal aus welcher Branche oder einfach aus dem Best-of der Unternehmen, und man hat direkt breit gestreut.
Genau, mit dem Code VALUE, VALUE, gibt es nach der Anmeldung natürlich auch noch eine Gratis-Aktie. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und Marcel, ich sehe hier gerade, die Shimano-Aktie haben wir auch schon drin.
Ja.
Und wir haben ja noch ein Wikifolio und auch da werde ich die Shimano-Aktie, ich will sie da drin haben.
Okay, na dann, mach das mal. In der Zeit kann ich ja schon mal sagen, also ich bin tatsächlich nach wie vor kein Ölfreund, also auch aus Investmentsicht. Klar, hoch profitabel, alles schön und gut. Sehr zyklisch, also Unternehmen darin sind natürlich von der Zyklik der Ölpreisentwicklung getrieben. Und ja, letzten Endes macht man wahrscheinlich trotzdem nichts falsch, wenn man dann trotzdem eine gewisse Rendite mitnimmt. Aber mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Ich möchte lieber in Zukunftstechnologien investieren und da ist in meinen Augen ja die Solarbranche eher geeignet für, aber natürlich auch andere ja, Unternehmen, die der Nachhaltigkeit verschrieben sind. Und deswegen wäre ich da raus. Weiß aber genau, dass die Community auch sehr viele aus der Community gerne Shell schätzen. Natürlich auch andere Unternehmen, die in dem Bereich ja auch folglich profitieren und das ist auch völlig in Ordnung.
Wen haue ich denn jetzt raus dafür?
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt kommen ja die großen.
Sartorius. Ich glaube, ich haue unsere Superdogs raus. C, Teladoc und Upstart.
Na dann.
Und mach die alle zu einer Shimano.
Okay.
Ja. Verkaufen.
Das Wikifolio mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen.
Ja.
Genau. Ansonsten möchten wir uns mal bedanken wieder, ganz klassisch, bei unserer Community. Wieder tolle, also allgemein auch das Feedback, gerade auch in einem Chartcheck, kann ich davon sprechen, das ist immer sehr schön zu hören, dass es euch gefällt, dass ihr auch Vorschläge habt. Danke für das Liken, fürs Weitererzählen und Weiterempfehlen. Das hilft uns natürlich enorm und wenn ihr unsere Links nehmt in den Shownotes für etwaige Angebote, sind wir natürlich auch mal sehr dankbar.
Definitiv.
E-Mails sind auch immer recht herzlich willkommen. Wir versuchen natürlich alles auch immer gleich direkt zu beantworten, wenn möglich. Wenn es ein bisschen komplizierter und umfangreicher ist, brauchen wir natürlich da ein bisschen länger. Manchmal müssen wir uns ja auch ein bisschen abstimmen.
Oder auch auf Instagram.
Ja, stimmt.
Kann man, also auf Instagram sind wir eigentlich Tag und Nacht erreichbar.
Ja, das stimmt.
Und ja, wichtig ist, wir brauchen Werbepartner. Also ihr könnt uns auch super gern, wenn ihr irgendwie ein Unternehmen habt oder so, schreibt uns einfach mal, wir können für euch werben. Und was haben wir noch? Haben wir ja auch schon mal gemacht, ja, mit den Coolies, weißt du das noch? Hörner.
Ja, klar.
Und bitte schreibt uns nicht, wenn ihr uns irgendwelche MLM-Kacke verkaufen wollt, ja. Also wir haben jetzt schon wieder diese ganzen scheiß Sprachnachrichten. Schickt uns gerne Sprachnachrichten, aber nicht mit Rott. Ich sag's jetzt mal so.
Ja.
Kommen wir, warte, ich muss noch hier ganz kurz. Shimano. Japan.
Mhm. So. Japanischen Aktien.
Trade. Kaufen. Wie viel kriegen wir denn? Preis holen. Wir haben 24.000 Euro, das klingt immer so schön.
Ja,
24.000 Euro durch 152, wir kriegen 185 Aktien, 58. So, jetzt aber Marcel.
Genau.
Kommen wir zu meinem Top der Woche und das ist tatsächlich Hakan Koç. Schon mal gehört?
Ja, ich weiß nicht, ob der schon mal irgendwo im Interview bei OMR oder so war.
Das weiß ich nicht, er ist der Auto 1 Gründer und er ist jetzt nach London gezogen und verspricht jetzt erschwingliches Datenroaming. Was ich gar nicht wusste, ist, dass die großen Anbieter weltweit brutale Margen haben auf Datenroaming.
Ja.
Und er möchte jetzt einfach ein neues Unternehmen dazu vorstellen. Und ich hoffe, ich finde die Webseite noch. Hakan Koç. Datenroaming. Wir sind immer so richtig gut vorbereitet.
Ja, naja, manchmal entstehen ja auch Sachen.
Und er hat ja betterroaming.com.
Ah ja.
Ja, und da kann man dann eine kostenlose eSIM sich einfach mit einem QR-Code scannen und baff, kannst du dann auch angeblich erschwinglich, ich habe zu den Preisen nichts gefunden, aber es sieht sehr, sehr einfach aus, diese App, dann weltweit dann auch Datenvolumen nutzen. Und es ist ja tatsächlich so, wenn du so mal Ausnahmen bist, dann kommt ja auf die SMS, die können jetzt für 3 Euro 10 MB Datenvolumen haben. Also finde ich cool. Und er hat immer so, wir kaufen dein Auto.de, sein Slogan und jetzt noch betterroaming.com. Also er scheint da einfach auch sehr motiviert zu sein für coole Werbeslogans.
Ja, es war immer ein Markt, der wirklich gut, dass er mal angegangen wird, weil dieses Thema ist ja super nervig. Und dieses Wettrüsten der Telekommunikationsanbieter ist ja enormst, ja. Also
ja,
O2 erhöht da und da ihre Gigabyte, dann bei Vodafone gibt es nochmal mehr, aber am Ende des Tages gibt es auch Länder, wo man ja einfach unendlich viel hat dann da.
Genau.
Und insofern ist es natürlich schön, wenn man außerhalb von Europa unterwegs ist, dass man dann trotzdem noch die Chance hat, relativ leicht den Zugang dafür zu bekommen.
Genau.
Top, top.
Was ist denn dein Top der Woche?
Eine Win-Win-Partnerschaft hat sich angekündigt diese Woche und zwar hat Snowflake dem Markt kommuniziert, dass man mit Nvidia zusammenarbeite und es soll vor allen Dingen die generative KI zum Einsatz kommen und die nahezu unendliche Datenflut bei Snowflake, also die Cloud, die sie auch eigens haben, ich sag mal auch durchsichtiger und leichter zu durchforsten sein. Und das ist natürlich für die Kunden von Snowflake wiederum sehr wichtig. Denn die KI sucht aus den Datenmengen die Dinge heraus, die eben benötigt werden, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Philipp, zum Beispiel, ich suche jetzt das Ergebnis von XY, bitte ne, die Daten mal durchforsten und dann geht das eben sehr, sehr schnell. Und das ist ja auch ein Vorteil für die Snow-Kunden. Und das ist doch eine interessante Kooperation. Zum Beispiel können auch bestimmte Applikationen, also Apps, in der Snow Cloud erstellt werden, sodass Kunden da auch, ich sag mal, individuelle Sachen aufbauen können. Also es ist natürlich immer verschieden, ob ich jetzt ein Unternehmen aus dem Gesundheitssektor bin oder ein Unternehmen aus der Automobilbranche oder was auch immer. Da macht es natürlich keinen Sinn, eine Steno-App zu haben, die, ich sag mal, überall gleich funktioniert und dann hoch ineffizient ist, sondern eben tatsächlich je Kunde auch selbst gebaut werden kann. Und das ist auch wieder ein super Vorteil. Die Daten bleiben, und das ist auch ganz wichtig, hat Snowflake auch tatsächlich sehr unterstrichen, in der Snowflake Cloud. Das heißt, die Sicherheit wird hier stark im Fokus stehen. Und die Effizienz wird sich hier natürlich auch für den Kunden durchschlagen, für Snowflake selbst natürlich, weil sie damit natürlich wieder Attraktivität schaffen, um weitere Kunden zu gewinnen.
Ja.
Und was noch hinzukommt, Nvidia wird davon natürlich auch wieder stark profitieren, weil sie haben einen großen Kunden mehr, mit dem sie an der KI hier arbeiten können. Mag ich sehr. Es wird sicherlich einige Use Cases geben, die wir so noch gar nicht kennen, die KI mit abdecken wird. Und ich glaube, dass das vor allen Dingen auch da gerade in diesen Riesendatenwolken ein Riesenthema sein wird. Ich glaube, beide Unternehmen werden profitieren und die Kunden von Snowflake sowieso.
Sehr, sehr interessant. Also wäre auch schön, wenn Snowflake so ein bisschen jetzt langsam PS auf die Straße kriegen würde.
Ja, das sind immer noch 60 Milliarden, ne? Das ist schon nicht billig.
Wahnsinn. Ein Adler, der anscheinend abgeschossen wurde diese Woche, ist die Adler Real Estate. 175 Ermittler durchsuchten Objekte in 7 Ländern und die Behörden ermitteln gegen Führungskräfte und Partner des Immobilienkonzerns seit mehr als einem Jahr. Nun rücken die Ermittler europaweit zur Durchsuchung aus. Das Handelsblatt schrieb dazu, es geht um Geschäfte der Adler Real Estate. Sie hat ja 2020 die ADO Properties und den Projektentwickler Consus. Also die haben sich zusammengeschlossen zur Adler Group. Und die Vorwürfe lauten Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation. Bitte nicht kaufen. Oder?
Ja, absolut.
Also wie steht die Aktie denn heute eigentlich da?
Ja, natürlich ein Spielball der Nachrichten. Und geht auf und ab und auch sehr volatil und ist natürlich in gerade jetzt recht schwierigen Zeiten, da würde ich auf jeden Fall den Finger von lassen.
Also mein Flop der Woche und somit haben wir jetzt auch schon gewarnt.
Genau. Mein Flop der Woche ist, wie gesagt, aus der letzten Woche eigentlich noch. Am Freitag kam diese Nachricht rein und zwar haben es die Anleger mal so richtig bestraft. Philipp, wir haben darüber gesprochen. Siemens Energy hatte ja vor, die Siemens Gamesa zu übernehmen komplett, obwohl sie ja schon einen großen Anteil an der Windkraftsparte hatten. Das haben sie am Anfang des Jahres getan und haben Gamesa ins Portfolio komplett des Siemens Energy zurückgeholt oder
richtig
eingeholt. Und wieso, weshalb, warum, habe ich dich damals schon gefragt, Philipp. ich kann es nicht verstehen, wie man das doch recht defizitäre und schwere Geschäft der Windkraftanlage wieder zurück in die Siemens Energy Tochter von Siemens quasi mit reinholt. Und jetzt hat man diesen Patienten übernommen und jetzt hat man erneut die Prognose korrigieren müssen. Und das dank natürlich der Windkraftsparte Gamesa. Und Grund dafür ist nicht, wir sind nicht da, also wir haben dort, keine Ahnung, nicht so viele Aufträge oder was auch immer, sondern tatsächlich auch anhaltende Qualitätsprobleme. Und das wird ja auch nicht sein, was von heute auf morgen kommt. Ja. Überwiegend sind vor allen Dingen sehr starke Ausfallraten zu beklagen der Kunden bei den Turbinenkomponenten und voraussichtlich wird es 1 Milliarde Euro kosten, um die ganzen Probleme zu beseitigen und dann hat man sie wahrscheinlich nicht mal bei allen gelöst. Dazu treten noch geplante Verbesserungen der Produktivität nicht im erhofften Umfang ein, wie das bisher geplant war, also auch etwas, was sehr stark belastet und jetzt kommt's, dass man auch Schwierigkeiten hat beim Hochlauf der Fertigungskapazitäten im Offshore-Bereich, also auch dort
kann man
nicht von einem Erfolg sprechen. Und die genaue Einschätzung der Kosten, und das ist wahrscheinlich auch das Problem, was die Aktionäre am meisten sehen, ist noch nicht mal einzuschätzen. Also haben wir nicht wirklich sagen können, wir haben keine Kostenprognose geben können, weil eben genau die Probleme hier sich offensichtlich häufen. Deshalb, wenn Unsicherheit eintritt, wird eine Aktie bestraft und das haben wir hier ganz deutlich gesehen, was anfangs nur ein paar 10% waren am Ende 37%. Also wahnsinniger
Bitte
Einbruch,
nicht.
Noch nicht mal auf die Tiefs, davon mal abgesehen. Bei 10 Euro ist ja so das Tief gewesen, wo der Wendepunkt vorübergehend war. Und das Einzige, was bestehen bleibt, ist die Umsatzprognose. Immerhin ist aber ein schwacher Trost. Und dass Windkraft rein technisch nicht leicht profitabel zu bekommen ist, ist ja auch jetzt nicht von der Hand zu weisen. Ja, Nordex hat selber Probleme. Nordex hat ja auch noch bekannt gegeben, dass sie keine Probleme haben an sich. Also nach wie vor ein sehr zyklisches Geschäft haben, was mit Auf und Abs unterstrichen ist. Ich möchte davor hinweisen, nicht einsteigen, auch wenn dieser Preis der Aktie günstig aussieht, auch wenn der natürlich jetzt erstmal zurückkam, nach 40% Einbruch hat man natürlich auch erstmal eine Rebound-Chance als Trader, keine Frage. Man wird wahrscheinlich auch im Recht sich sehen, wenn man sagt, ich bin unten eingestiegen, habe jetzt 5, vielleicht auch 10% plus, haha, ich nehme den Turnaround mit. Ich würde davor warnen, einfach, wenn, dann Gewinne mal schnell mitnehmen oder zumindest absichern, dass man nach oben hin, ich sag mal, so eine Art Trailing-Stop hat, okay, von mir aus, aber so mit dieser Langfristigkeit, ich finde, es ist nach wie vor einfach ein Riesenfehler. Und das Thema ist halt, dass man ja die Prognose schon dieses Jahr einmal gesenkt hat. Ja. Jetzt kam wieder diese Hiobsbotschaft. Und wann kommt die nächste? Und das ist jetzt die Frage, die ich als Investor nicht begleiten möchte.
Ja. Punkt. Ach Gott.
Ja, super schade eigentlich.
Ja. Kommen wir zum Thema.
Ja,
jetzt genau. Ich bin gespannt, wie du es als Podcast erklären wirst, was wir jetzt hier vorhaben und wie du bei der Aktienauswahl, aber auch bei deinem Chartcheck so ein bisschen vorgehst.
Genau, also wir wollen jetzt hier keine charttechnische, ich sag mal, langweilige.
Ich dachte, wir gehen jetzt wieder Vortrag in die machen. Geometrie zurück. Ich habe schon meinen Zirkel rausgesucht. Hast du alles von dabei? Zirkel, Radiergummi, Bleistift, Millimeterpapier.
Also es kam natürlich aus der Community, wurde herangetragen, wie man denn ganz einfach, zumindest so Trends erkennen kann. Und wie man ganz einfach vielleicht auch so gewisse Einstiege, Unterstützungen, woran man das festmacht oder eine Widerstandslinie erkennt. Und das ist eigentlich sogar
soll ich mal auf TraderFox
in gehen? Worten gar nicht so schwer zu erklären. Ja, gern gehen wir auf TraderFox, mach mal einen ganz klassischen Chart auf. Am besten den Dow Jones vielleicht.
Ich bin Dow Jones angemeldet.
Da geht's schon wieder los. Naja, wie gesagt, man kann es auch erklären, man muss nicht viel sehen, denn wir haben ja auch viele Zuhörer, die uns nicht auf YouTube folgen. Und deswegen da vielleicht auch gleich der Hinweis, dass wir das natürlich so erklären wollen, dass das auch, ich sag mal, nicht nur zum Sehen sinnvoll ist, sondern eher zum Hören. Philipp.
Auf welche Webseite muss ich gehen?
Ich erkläre es so.
Okay, Philipp. Bitte.
Genau, also es gibt natürlich Trend, ein Unternehmen ist in einem gewissen Trend.
3 Stück gibt es da, oder?
Genau, es gibt den Aufwärtstrend, es gibt den Seitwärtstrend und den Abwärtstrend.
Am liebsten wollen wir natürlich auch Aktien kaufen im Aufwärtstrend.
Genau, oder ich sag mal noch in der Seitwärtsphase, wo man sagt, okay, nach einem langen Aufwärtstrend kommt eine Seitwärtsphase, dann heißt es nicht immer, dass eine Abwärtsphase kommt. Das kommt ein bisschen darauf an, wie zyklisch das Unternehmen ist. Wenn es ein Wachstumsunternehmen ist, kann es auch einfach ein Zeichen der Stabilität sein, wie es bei Visa zum Beispiel der Fall war. Und ein Aufwärtstrend zeichnet sich dadurch, dass die Aktie neue Hochs erreicht, einen Rücksetzer hat. Dieser Rücksetzer ist natürlich nicht so tief wie der vorige Rücksetzer oder das vorherige Tief. Das heißt, es geht ein Stück weit runter, setzt wieder an, bildet neue Hochs und beim Rücksetzer, der darauf wieder folgt, der ist nicht tiefer als der davorhergehende. Und diese untersten Punkte, die kann man schön aneinander ziehen mit einem mit einer Linie zum Beispiel verbinden und dann hat man den gewissen Aufwärtstrend.
Jetzt darf ich dich so kurz unterbrechen? Ja. Wenn ich jetzt, also ich habe davon ja wenig Ahnung, aber dann könnte man doch rein theoretisch, also man muss sagen, das klappt in einem Markt, der gut läuft, also wenn jetzt ein exogener Schock kommt, dann geht alles runter.
Das ist generell
ganz wichtig, aber dann könnte, jetzt mal meine Idee wäre ja zu sagen, warum kaufe ich denn nicht dann zum Beispiel ein Unternehmen oder vielleicht auch ein ETF, der im Aufwärtstrend ist, ein Allzeithoch erreicht hat, dann schaue ich mir an, wo war das letzte Tief und setze, sagen wir mal, 15% entfernt beim Dow Jones und setze einen Trailing Stop.
Ja.
Weil rein theoretisch dürfte es ja nicht mehr darunter, gut, die Aktie könnte natürlich trotzdem nochmal, sagen wir mal, 15% fallen.
Genau.
Da muss ich mir einen Puffer einbauen.
Da muss ein gewisser Puffer dann rein, das ist richtig. Also man kann natürlich so einen Trend spielen, den man einfach nur...
Also verstehst du, was ich meine? Dass er das immer so mitzieht?
Dass es mitzieht, das ist absolut machbar. Das ist eine Art Thema Trading-Absicherung. Wer aber langfristig investieren sein möchte, und da gibt es ja einige Aktien, die als Dauerläufer gehandelt werden, die wir hier auch gerne immer mitbringen. Und diese Aktien haben einen einwandfreien Aufwärtstrend. Ja, weil Arthur J. Gallagher, um mal einen zu nennen, ne, der Versicherer, der US-Versicherer, ist ein sehr, sehr stetiger Aufwärtstrend, der immer das Klassische macht. Ne? Steigt wieder auf ein neues Allzeithoch, fällt wieder ein bisschen zurück auf die sogenannte Basis, das ist so ein bisschen die Trendwende des Vorhergehenden in der Mitte und dann hat man immer wieder diesen Aufwärtstrend. Bei einem Seitwärtstrend erkennt man daran, und das ist zum Beispiel die Lufthansa oder auch der Chart der Mercedes-Benz oder Mercedes-Benz-Aktie, wenn man den richtig lang zieht, dann hat man da ein Hoch und immer wieder ein Tief und das wird immer wieder angegangen. Und das ist eigentlich das, wo Linke da sagen würden, Börse ist eine Achterbahnfahrt, denn genau das sind diese Charts. Also sprich, die man seit 20 Jahren keine neuen Hoch, sondern immer wieder in einem gewissen Auf und Ab, das begleitet werden. Natürlich auch Rohstofffirmen, die abhängig sind von zyklischen Rohstoffen. Und das sind sehr viele Seitwärtsphasen oder eben wie bei Visa so eine aktuelle, ja, ich sag mal, Seitwärtsphase zur auch Stabilisierung, ja, innerhalb eines sehr recht schwierigen Marktumfeldes. Auch kein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein Zeichen von Stärke. Während andere richtig konsolidieren und dann vielleicht in den Abwärtstrend übergehen, sind solche Unternehmen in der Seitwärtsphase. IBM haben wir angesprochen in den letzten Monaten, eine klassische Seitwärtsphase, immer zwischen zwei. Man erkennt das sofort, wenn man einfach die Unterkante der Trendpunkte wieder zusammenzieht, hat man eine Seitwärtsphase, eine horizontale Linie und das gleiche auch oben. Und daran erkennt man die Unterstützung, ne, um das vielleicht gleich mal vorwegzunehmen. Also sprich immer so die, in der Seitwärtsphase immer die Tiefs, die dann angespielt wurden, die auch immer wieder gehalten haben und dann nach oben geführt haben. Wenn die auf einer Ebene liegen, ist das schon mal eine sehr gute Unterstützung und auch ein guter Hinweis dafür, dass eine Art Bodenbildung stattgefunden hat oder auch eine Seitwärtsphase.
Könnte man jetzt, wenn ich mir jetzt die Visa so anschaue, könnte man jetzt eigentlich sagen, dass sie vielleicht so seit Januar 2023 im Aufwärtstrend sind?
Die sind seit, in einem kurzfristigen Bereich, was ja hier
also wir sind ja hoch.
Ein halbes Jahr ist ja sehr kurzfristig, ne?
Genau.
Also da hat man einen Aufwärtstrend. Da kann man auch die Linie tatsächlich sogar ziehen.
Ja, wir sind hoch, dann sind wir wieder runter, aber nicht so tief das Tief wie beim letzten Mal.
Genau. Also was wirkt wieder kurzfristig. Hoch. Es gibt Trends, an sich kann man auch, ich sag mal, kurzfristig natürlich beziffern, langfristig und mittelfristig. Ja. Die langfristigen ist immer so, wenn man die 10-Jahres-Chart mal aufmacht, dann hat man langfristig einen Trend. Und wenn man bei 20 Jahre zum Beispiel oder 10, 15 Jahre bei Visa aufmacht, sieht man nach wie vor einen sehr guten Aufwärtstrend. Es werden neue Hochs gebildet, die Tiefs sind nicht so tief wie die markanten anderen Tiefs. Wenn man das Ganze wieder ein bisschen enger im Zeitraum wählt, hat man hier halt eine schöne Seitwärtsphase auf einem sehr hohen, guten Niveau, wo eben das Allzeithoch nicht allzu weit entfernt ist.
Aber wir sehen es auch hier auf 5-Jahres-Sicht. 2020 ging es los, dann hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Also ich verstehe, was du meinst.
Genau, und was du sagst mit exogenen Schocks, was dann sowas wie Corona ist, das sind natürlich dann manchmal Rausreißer. Die können auch mal einen Trendbruch voranbringen, aber der ist dann meistens, ich sag mal, eher in einer übertriebenen Angst entstanden. Das heißt, es kann auch sein, dass dieser Trendbruch dann schnell mal wieder aufgeholt wird, einfach aufgrund dessen, dass sich Unsicherheit beruhigt und dann wieder einschätzbar ist.
Man sagt ja immer so, politische Börsen haben kurze Beine, brauchen ungefähr 12 bis 18 Monate und hier sieht man es auch, Corona 2019 runter. 12 Monate später waren wir schon wieder auf Allzeithoch, dann ging es wieder ein bisschen runter, weil man dann das Reopening hat dann doch nicht so geklappt, aber 18 Monate später war man eigentlich schon wieder deutlich über dem Niveau von vorher. Also das ist, wenn das fundamental auch gesunde Unternehmen sind. Absolut. Das ist natürlich auch wichtig.
Und ein Aufwärtstrend bildet sich auch nur dann, wenn ein Unternehmen wächst, also sprich fundamental Gewinne steigen, beziehungsweise Verluste werden weniger und auch Umsätze steigen. Und das sind ja die Erfolgszahlen, die, ich sag mal, nach oben hin gut laufen müssen. Und dann hat man eben auch Unternehmen, wo genau das Gegenteil der Fall ist, nach einer Seitwärtsphase plötzlich der Trend bricht, das Unternehmen rasant nach unten fällt. Das kann oder hat oft natürlich Gründe fundamentalerseits, sonst würde das wahrscheinlich nicht passieren. Ich würde jetzt mal Vonovia als Beispiel nehmen. Ja. Vonovia, der Chart von Vonovia ist sehr lange, sehr, sehr stabil nach oben gelaufen und hatte einen perfekten Aufwärtstrend. Ja. Man muss es wirklich so sagen, ein perfekter Aufwärtstrend von 2015 bis 2021, Mitte 2021 ist es gelungen. Und dann kam plötzlich der Trendbruch. Dann ging es nicht mal richtig in die Seitwärtsphase ein, sondern es wurde dann natürlich relativ stark abverkauft, weil die Zinserhöhung natürlich den Bereich der Gebäude und Immobilien natürlich stark belastet, weshalb natürlich der Abfall zu erklären ist. Aber auch so ein Trendbruch ist immer so ein Red Flag. Wenn das passiert, haltet erstmal die Finger davon. Das macht erstmal keinen Sinn, dann gleich reinzugehen, sondern muss man warten, dass der Aufwärtstrend wieder fortgesetzt wird.
Jetzt habe ich eine gewisse Sicherheit. Eine kurze Frage. Wir haben ja im fundamentalen Bereich, habe ich ja festgestellt, dass ein perfektes Unternehmen Rollins ist.
Genau.
Wie ist es da jetzt eigentlich, das würde ich jetzt gerne einfach mal live mir mit dir anschauen, also ist da eigentlich so ein guter Aufwärtstrend langfristig immer erkennbar?
Genau, also bei Rollins ist es so, seit 2000, ich weiß gar nicht, wie weit man hier noch zurückscrollen kann, muss man sagen, seit 2002 ist die Aktie eigentlich im Bullenmodus, das muss man einfach so sagen, und es macht sie auch, und das ist wirklich super stabil, mit einem perfekten Aufwärtstrend, dass immer wieder, ich sag mal, kleine neue Hochs, dann plötzlich geht's ein Stück weit runter, konsolidiert kurz aus und wieder geht's weiter hoch. Und dementsprechend hat die Aktie wirklich wahnsinnige Rallye hinter sich. Dann gab's 2020 nach dem Corona-Jahr auch, ich sag mal, eine starke Übertreibung. auch innerhalb des Aufwärtstrends. Als ob es
kein Ungeziefer mehr gibt.
So nach dem Motto, so, jetzt gibt es ganz schön viel. Ja, da haben wir eine Übertreibung nach oben. Also sie sind sehr, sehr stark überbewertet gewesen. Und jetzt kam erstmal eine zweijährige Konsolidierungsphase auf gleichem Niveau.
Das ist diese Seitwärtsphase,
das ist diese wovon jetzt du sprichst, von 2021 an beginnende Seitwärtsphase bis jetzt eben heute zum aktuellen Stand.
Vielleicht haben wir aber Glück, dass sie jetzt ausbricht.
Genau, Punkt. Weil du hast oben zweimal das Hoch gehabt. Einmal nämlich Ende 2020, also kurz vor 21er Wechsel. Und dann kurz vor oder Ende 2022. Da hat das Allzeithoch offensichtlich nicht dazu geführt, dass man einen Ausbruch erlebt. Also sprich, mehr Leute haben die Aktie erstmal wieder verkauft, Gewinne mitgenommen. Ja. Bei $43 war das etwa. Und jetzt haben wir uns langsam wieder rangepirscht an diese Marke. Und der Ausbruch ist eigentlich eine Frage der Zeit. Und dann ist hier wieder richtig Drive drin. Und ich glaube, Rollins ist ein echter Bulle wieder, weil dieses Unternehmen seit Jahren, egal was passiert, in einem Aufwärtstrend ist. Und da sieht man eben auch eine gewisse Robustheit im Geschäftsmodell. Diese Chart sieht man auch bei Amerisos Bergen, bei Paychecks. Ja. Das sind so klassische Vertreter genau solcher Charts. Und das Ding ist halt einfach der Hebel. Wenn man die Aktie 10, 15 Jahre hält, was sie dann an Zinseszins für einen im Depot macht,
Wahnsinn.
Das ist wirklich beachtlich. Und deswegen würde ich auch immer sagen, wenn kaufen, auf langfristige Sicht dann immer dem Trend folgen. Wenn es ein positiver Trend ist, ist das immer fürsprechend. Denn richtige Abwärtstrends haben immer einen Grund. Bei Vonovia haben wir den gerade schon genannt. Genau. Bei anderen ist es vielleicht was ganz anderes. Vielleicht Verschuldung, ne? AT&T, schönes Beispiel, läuft immer seitwärts und ist gerade noch tiefer als je zuvor, weil offensichtlich sehr viele Baustellen sind. Klar ist die Dividende attraktiv, aber auch nur deswegen, weil der Kurs nie gewachsen ist. Und das hat eben auch immer bestimmte Gründe. Deswegen würde ich hier immer auf die Gewinner setzen und Branchenleader übrigens haben meistens genauso einen Chart wie Rollins.
Ich glaube, du wirst jetzt viele Fragen in den Kommentaren bekommen, wie es aussieht beim Chart.
Ja,
Daumen hoch, Daumen zur Seite, Daumen runter, aber natürlich auch auf Instagram.
Genau, und da sind natürlich dann Unterstützungslinien immer nochmal interessant, wenn man sagt, ich will reingehen. Es gibt ja zwei Punkte, wo man kaufen kann. Entweder auf dem Rücksetzer der Unterstützung mit der Gefahr, dass die Unterstützung reißt. Schönes Beispiel, Steico hatte jetzt ja eigentlich auch relativ schnell mal diese Unterstützung wieder angelaufen. Und dann kam plötzlich, und das war dann natürlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Unterstützung erreicht wurde, kam diese Reduzierung der Aussicht. Ja. Und dann ging es natürlich straff weiter nach unten. Und das zeigt eben, wenn ein Trend nicht positiv ist, muss man da vielleicht auch nicht reingehen. Auch wenn da erstmal vielleicht eine Stabilisierung zu sehen oder zu erkennen war. Der Abwärtstrend war ja trotzdem an sich schon seit Ende 2021 zu erkennen. Hm. Insofern, Finger davon meistens weg. Ich bin eigentlich großer Fan und das ist eigentlich gegen die Natur unserer Anleger, weil wir wollen ja eigentlich immer günstig kaufen, so ein bisschen wie im Supermarkt. Ja. Aber eigentlich macht es Sinn, gerade einen Ausbruch auf ein neues Hoch oder innerhalb eines Trendes auf ein neues Hoch aufzuspringen, der viel bessere Weg. Und dieser Ausbruch, den haben wir zum Beispiel jetzt im Dow Jones, wenn wir diesen Index mal aufmachen, auch gesehen. Da gab es eine Seitwärts-Abwärtsphase, so ein bisschen in der Tendenz eher eine Abwärtsphase. Die wurde überboten, ein sogenannter Ausbruch. Der Rücksetzer auf die Ausbruchslinie hat stattgefunden, gibt Stabilisierung, mehr Käufer kommen in den Markt, was dann jetzt in dem Falle die 30 Dow Jones-Werte betrifft. Und dann nimmt die Reise den Lauf nach oben an und das ist immer wieder zu erkennen und ist ein Muster, was natürlich damit zusammenhängt, dass Massenpsychologie wirkt, weil einfach genau das
FOMO
die Themen sind.
Ja.
Ne, nicht nur das, also einfach auch, weil wenn das ausbricht, ist es eben sehr wahrscheinlich, dass es steigt. Also das weiß die ganze Aktienwelt, die sich damit beschäftigt, natürlich auch Profis und alles, die dann natürlich auf den Zug mit aufspringen und dann meistens gibt es auch noch fundamental nochmal Rückenwind, das hat man ja auch durchaus immer wieder erkennen können und dann ist so ein Weg schnell mal nach oben frei.
Ja, interessant.
Genau. Und die Unterstützungslinien kann man eben dadurch recht gut erkennen, wo eben
Also, wenn man es ausprobieren will, am besten immer mal natürlich den Chartcheck schauen.
Das sieht man dann auch nochmal bildlich.
Dann natürlich fundamental solide Unternehmen versuchen, erst am Anfang mitzunehmen. Also, vielen, vielen Dank für diesen doch recht interessanten...
Fragen in die Kommentare.
Fragen in die Kommentare und bombardiert ihn mit Unternehmen.
Ja.
Er soll ein bisschen arbeiten hier, der Junge.
Genau, endlich mal.
Der Stefan hat uns geschrieben... Und was hat er geschrieben? Willst du oder ich?
Ja, er hatte eine Frage und zwar, warum Kering nicht vom Fleck kommt. Denn er hat sich seit dem High 2021 hat sich eher negativ entwickelt und die Konkurrenz wie LVMH oder Hermes sind deutlich stärker gelaufen. Und Kering ist jetzt aktuell mit einem 17er KGV bewertet, was ich finde nicht ganz so, gar nicht mal so schlecht ist. Und jetzt fragt er sich natürlich, warum ist das so? Und macht es Sinn, jetzt hier weiter noch zu kaufen oder auch vielleicht umzuschichten, wie auch immer? Das ist jetzt die Frage. Und wie wir das gerade sehen würden, ob das vielleicht so eine Einstiegsmöglichkeit sein könnte.
Also ich glaube, hier ist auch wieder das ganze Thema, also ich bin bei LVMH investiert, muss ich auch tatsächlich sagen. Hier ist auch viel Momentum, ja, die Brand, die so ein bisschen im Fokus ist, und LVMH und Arnault, die haben einfach hier den Drive im Moment. Sie sind auch breiter diversifiziert, muss man sagen, sie machen nicht nur Klamotten. Ich glaube, es ist schwierig. Also klar, du hast auch Menschen, die mögen Gucci zum Beispiel, aber der Gucci ist auch nur eine Brand. Und deswegen, ich finde sie nicht teuer bewertet. Sie sind, da ist wenig Fantasie. Also es geht, ich glaube, der Markt geht einfach davon aus, dass sie so ein bisschen so fundamental das erreicht haben, was sie aktuell können. Ich glaube, hier sind wichtige Impulse. Was wird übernommen? Was kommt raus an neuen Kollektionen? Aber man ist halt sehr fokussiert auf Luxus-Brands. Und da finde ich doch zum Beispiel eine LVMH mit Moët Champagner, mit TAG Heuer-Uhren etc. einfach ein bisschen breiter, diversifizierter, dass man hier auch, dann hat man natürlich auch, LVMH hat die wirklich gute Übernahme von Tiffany's auch gemacht. Sie sind einfach breit gestreuter, und man sagt ja immer, klar, Diversifikation oder Konglomerate sind gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ein Luxus-Konglomerat ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als so ein Industriekonglomerat. Und deswegen glaube ich, ja, ich finde LVMH hier einfach interessanter. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, bevor jetzt das Feedback kommt, Kering ist da auch ein wirkliches, eine Ansammlung von wichtigen, großen Marken, von Luxusmarken. Also wenn man auf die Webseite sieht man auch sehr, sehr viele Marken, die natürlich nicht nur Gucci sind, sondern auch Saint Laurent und Balenciaga, was man jetzt auch mal so auch mit sieht. Und ich glaube, die anderen sind auch alle bekannt für die meisten. Insofern, Kering ist sehr breit aufgestellt. Aber Louis Vuitton, Moët Hennessy ist noch viel breiter aufgestellt in so viel mehr Märkten. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob es gerechtfertigt ist, ob Kering wirklich die Hälfte in der Bewertung sein müsste von LVMH. Vielleicht ist hier wirklich eine Chance da. Ich glaube auch, dass man hier diese Chance haben kann. Bin auch überhaupt nicht dagegen, würde auch sagen, ob jetzt Kering, Hermes oder LVMH, man macht wahrscheinlich mit allen dreien alles richtig. Und wenn wir wieder bei den Trends sind, macht man den Kering, ja, den Chart mal auf. Sieht man eigentlich seit 2009, klar, da war dann natürlich dann durch die Finanzkrise, ich sag mal, auch Kering unter Druck, aber seitdem ein Aufwärtstrend, der sich auch mehr als sehen lassen kann. Und nur weil man jetzt, ich sag mal, seit 2021 nicht so wahnsinnig performt hatte, weil man war mal auch auf einem Allzeithoch bei 800 Euro und ist natürlich da enorm gut gelaufen. Ich glaube, hier ist Geduld gefragt, wenn man investiert ist. Das wird nicht ewig dauern, da wird die Aktie auch wieder Allzeithochs erreichen. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber es ist sicherlich auch eine stabile Aktie für jedes Depot. Ich glaube, dass man die Chance, gerade in diesem Bereich mal einen Luxusgüterkonzern einzusammeln, wenn man jetzt nichts sagt, dass man die Marken jetzt nicht, ne, als Chance sieht oder irgendwas, finde ich, ist das sogar ein sehr, sehr guter Einstieg aktuell. Auch weil man, ich sag mal, eher an der Unterkante des Aufwärtstrendes ist. Auch da vielleicht eine gute Chance. Wenn diese, wie gesagt, nicht bricht, auch ein wichtiger Punkt, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Kering ist eben sehr, sehr stabil unterwegs, und ich glaube, dass er da, ich sag mal, jetzt natürlich den Zeitpunkt Betrachtung hat, wo es jetzt nicht so perfekt lief innerhalb von den wenigen, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahren jetzt mittlerweile.
Ja.
Das ist natürlich noch nicht die aussagekräftige Zeit, um jetzt eine Aktie zu bewerten, wie sie gelaufen ist. Bisher schade, aber ich glaube, wenn er dabei bleibt, vielleicht nachkauft, einsteigt, kann man hier langfristig schon
passen. Die Aktie hat gerade mal zwei schlechte Jahre in 10 Jahren gemacht, ja. Also 2015, 2022, ich schreibe sie mir auch mal mit auf, vielleicht Kering kommt auch im nächsten Fundamental. Check einfach mit dazu. Und sie haben ja auch noch eine schöne Beteiligung immer noch an Puma.
Das stimmt.
Kering. Also hier auch ganz groß mit dabei.
Aber auch noch andere, ne? Also sind ja relativ breit. Und ich sag mal, Umsätze steigen, Gewinne steigen. Und wenn hier, ich sag mal, Schwankungen in den Umsätzen zu sehen sind, ist es auch meistens so, dass man das aus dem Portfolio mal eine Marke abgegeben hat oder mal eine gewisse Umstrukturierung hatte. Die da muss man sich dann natürlich mal der Recherche mit antun. Aber ansonsten ist es wirklich ein sehr stabiler. Aber vielleicht ist LVMH einfach für Investoren noch attraktiver, weshalb natürlich ein doppeltes KGV auch dafür spricht, dass
die Aktie einfach beliebt ist. Also LVMH würde ich jetzt aktuell nicht nachkaufen. Nee,
das würde ich zum Beispiel auch nicht machen. Da würde ich jetzt auch erstmal die Finger davon lassen. Hier ist sicherlich noch ein bisschen mehr Downside möglich.
Eine weitere Frage gab es zu Royalty Pharma, und ich liebe ja unsere Community, weil
die halten uns den Spiegel vor.
Ja, und ich finde Royalty Pharma aktuell, die sind runtergekommen. Warum? Die Aussichten für nächstes Jahr sind einfach nicht so rosig. Die Umsätze und Gewinne sollen ein bisschen zurückgehen. Aber jetzt auch hier wieder Graham, Value Investing. Er sagt, eine Aktie, die nicht wächst, 8,5er KGV. Was haben wir für ein KGV für nächstes Jahr von 7,5? Und ich glaube, wenn man langfristig hier einsteigen möchte, könnte Royalty Pharma eine sehr, sehr interessante Spekulation sein, vielleicht sogar ein interessantes Investment. Wieso? Wir haben 2,68% Dividende. Die Aktie wird irgendwann wieder drehen, weil Pharmaunternehmen wollen Finanzspritzen haben für die Entwicklung, auch in Phase 3. Und da, sie haben einfach so gute Beteiligungen. Sie sind für mich der Pharma-ETF. Und ich nehme sie auch mit. Ich werde prüfen, ob Royalty Pharma in der Lage ist, hier den Markt outzuperformen. Also ich mache mir langfristig um Royalty Pharma keine Gedanken, wie sieht es bei dir aus?
Genau, den letzten Satz würde ich sofort unterschreiben, aber langfristig mache ich mir auch keine Gedanken, weil ich weiß, ich glaube, weit über 40 Medikamente sind sie beteiligt. Ja. Und das ist natürlich eine breite Streuung, die sehr viel Spaß macht. Was natürlich ein bisschen schade ist, es war lange, lange eine Seitwärtsphase. Ja. Jetzt sind neue Tiefs gebildet, also sprich, ein Abwärtstrend ist zumindest zu erkennen. Das heißt, wäre eigentlich eine Red Flag für alle diejenigen, die langfristig investieren wollen. Hier könnte man entweder mit einem Sparplan arbeiten oder einfach tatsächlich warten, bis hier mal, ich sag mal, der Trendwechsel erfolgt. Kann also auch hier dann noch ein paar Monate dauern. Oder für die Value-Investoren, die sagen, hier sieht es gerade fundamental so gut aus, da kann man eigentlich fast schon nicht Nein sagen. Ist natürlich immer die Frage, klar, jetzt hat man halt mal ein nicht so gutes Jahr gehabt, was ihr auch damit, manchmal auch mit Schwankungen in der Zahlung mit die Ursache sein könnte. Ne? Das muss man immer ein bisschen mit verfolgen, das ist klar. Aber ich sag mal, so breit aufgestellt ist Royalty Pharma. Und die waren ja auch nicht billig, als sie zum IPO rauskamen. Das haben wir auch damals immer wieder gesagt. Sie sind nicht billig bewertet, aber
Buffett war ja auch schon mal dabei.
Ja, das stimmt. Genau. Und? Also ja, ich sag mal, wer hier wirklich mutig ist, kann das durchaus probieren. Jetzt die 29 Dollar sind natürlich schon.
Der CEO macht's vor. Er hat für 7 Millionen Aktien gekauft. 230.000 Stück.
Vielleicht aus gutem Grund.
Ja. Das, also, da bin ich doch sehr, sehr entspannt. Investment-Idee, ich mach's kurz. Mhm. Shimano.
Okay, ich mach's auch kurz.
Ja. Visa. Gut. Haben wir heute besprochen. Quartalszahlen. Nächste Woche dürfen wir was erwarten?
Tatsächlich nicht viel. Mittwoch wird Crop Energies mal kurz die Bücher öffnen und Donnerstag gibt es noch Zahlen von Südzucker, Gerresheimer, Suse, dem Softwarekonzern, Konzernunternehmen. Ja. Und ja, dann war's das auch schon wieder. Dann ist der sonnige Freitag noch und dann geht auch bald nächster Monat wieder die Quartalssaison los.
Sehr schön. Dividenden gibt es am Montag von Coca-Cola, Total Energies, ADP, Porsche, McKesson, FedEx, Allstate wird bezahlen, Baxter, Paramount, Chuck Robinson. Am Dienstag Bunzl, kenne ich gar nicht. Am Mittwoch Lam Research, Kimberly Clark, Nike, HP. Am Donnerstag NXP, Vici, Raspol, Iron Mountain, Best Buy. Am Freitag Chubb. Und Pernod Ricard, hochtief, kennt man vielleicht auch noch. Und ja, Marcel, ich bedanke mich dafür, dass du heute auch dann das Schneiden übernimmst.
Du feierst heute schön.
Ich feiere heute schön und dass wir uns hier so getroffen haben. Donnerstag, 29. Juni, 10.50 Uhr, wir sind fertig. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen. Und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.